Der eben gehörte Titel auf dem Album Die Liebe und der Ärger der anderen. 17:10 Uhr bei mir im Studio ist Shahak Shapira. Schönen guten Tag, hallo.
Hallo.
Wir sprechen mit einem Mann, den man als Autoren, als Satiriker und auch als Creative Director ankündigen könnte, denn er kann all of the above. Shahak Shapira heißt der in Berlin lebende Israeli, der in den letzten Monaten auch mit Aktionen wie Holocaust oder Hey Twitter auf sich aufmerksam machte. Am Freitag erscheint danach, das wird man ja wohl noch schreiben dürfen, sein zweites Buch, Die holige Bimbel, eine Neuübersetzung des ersten Buch Mose. Und wie er das alles unter einen Hut kriegt und vieles mehr, wird er uns jetzt erklären. Schönen guten Tag nochmal, Shahak Shapira, hello.
Hallo.
Wie geht's dir heute? Alles gut soweit?
Ja, mir geht's fantastisch.
Sehr schön. Das ist genau die Antwort, die wir einfordern bei Flux FM.
Das sage ich immer, es ist immer gelogen.
Ja. Was willst du denn machen? Es geht ja im Prinzip nur um so eine oberflächliche Floskel, um ins Gespräch reinzukommen.
Klar, was sollst du zugeben? Was sollst du auch anders sagen, wenn du innerlich stirbst? Das kannst du nicht irgendwie offenlegen.
Es ist vielleicht was für ein ganz spezielles Bühnenpublikum, ja, aber jetzt im Radio, ohne dass man dein Gesicht sieht.
Will niemand wissen.
Nee, da kriegt man auch Angst, weil im Radio ja auch Ironie nicht funktioniert. Das ist total schwierig, muss man sehr aufpassen.
Das ist das Lustige daran.
Ja. Bevor wir uns jetzt mal über vielleicht das Buch, das am Freitag erscheint, unterhalten und auch über Zukunftspläne. Du hast ja wahnsinnig viele Sachen drauf. Man weiß im Prinzip nicht, was man als nächstes von dir erwarten kann. Lass uns doch vor dem Ausblick in die Zukunft einen wagen. In die Vergangenheit war ja einiges los im Hause Shapira 2017, kann man sagen.
Das hast du krass deep anmoderiert.
Vielen Dank. Man kann bei dir wirklich auch über die Historie deiner Familie sprechen, weil die auch sehr, sehr spannend ist und vor allen Dingen eben auch vielleicht wichtig, um deine Biografie ein bisschen zu verstehen.
Ja.
Jetzt möchte ich aber erstmal aufs Jahr 2017 zurückblicken. Da gab es zwei Stories, die auch in den Medien besprochen wurden. Einmal die Holocaust-Geschichte. Lass uns damit vielleicht anfangen. Da hast du Selfies, die am Denkmal für die ermordeten Juden Europas gemacht worden waren. Du hast diese Selfies per Photoshop mit Fotos aus Konzentrationslagern zusammengelegt, zusammengeshoppt, sodass es eben aussah, als hätten die Touristen vor Leichenbergen sich selbst grinsend fotografiert. Wie bist du damals auf diese Idee gekommen, diesen dann doch radikalen Schritt zu machen? Und wie ist das jetzt im Nachhinein zu bewerten? Weil die Aufmerksamkeit, die du auf dieses Thema lenken wolltest, die ist ja, die hat ja stattgefunden, oder die hast du erreicht?
Ja, also es gab keinen bahnbrechenden Moment, wo ich diese, ich mach das genauso.
Mhm.
Weiß nicht, es hat sich so geformt, das ist schon vor Jahren und dann habe ich es gemacht. Was sich geändert hat, naja, kann man immer schlecht sagen, ob das was gebracht hat oder nicht. Ich weiß, dass ich immer noch 3 E-Mails oder so bekomme am Tag von Menschen, die mir zeigen, wie sie ihren Freunden und Verwandten, wie sie die darauf hinweisen, dass man da gefälligst keine Selfies machen sollte. Und ich glaube, das hat schon dieses Phänomen uncool gemacht, zu einem gewissen Teil, nicht komplett natürlich, aber das war ja das Ziel, diese Selfies ein bisschen uncooler zu machen.
Ja, also das hat durchaus gewirkt, hat durchaus Wirkung gezeigt. Ich habe auch das Gefühl, oder ich habe auch nachgelesen in Interviews mit dir, dass du da relativ häufig Resonanzen kriegst, dass auch Lehrer und Lehrerinnen sich bei dir gemeldet haben, haben gefragt, ob sie das Projekt in ihren Unterricht zum Beispiel einbauen
dürfen. Es haben auch sehr viele Studenten Seminararbeiten darüber geschrieben und ich musste immer bei den Interviews mitmachen oder so. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt.
Ja, das glaube ich in der Tat auch. Ich muss zugeben, dass ich im ersten Moment ein bisschen geschockt war, was ja aber auch Teil, glaube ich, deiner Idee gewesen ist, dass man vielleicht auch erstmal sich abwendet. Das liegt natürlich auch am verwendeten Bildmaterial.
Ja, ach, nicht unbedingt. Also ich fand das jetzt nicht besonders schockierend. Aber ja, Leute glauben, ich mache das, um Menschen zu schockieren und sie zu provozieren, als wäre das so eine schlimme Sache. Aber nein, das war für mich, es gibt keine Bilder vom Holocaust, die nicht schockierend sind. Und ich weiß, für manche Menschen wirkt das unangenehm, aber für mich gibt's nichts Schockierendes daran, Bilder vom Holocaust zu zeigen. Ich finde das genau richtig und irgendwie wichtig.
Aber du hast in einem Interview auch gesagt, dass die dauernde Beschäftigung mit diesem Bildmaterial zu einer gewissen Abstumpfung auch bei dir geführt hat. Dass quasi die erste Stunde Bilder aussuchen, die man in den Hintergrund droppen kann, waren vielleicht schlimmer als dann der 3., 4. Tag, wo man sich schon dran gewöhnt hatte.
Ja, aber ich habe ja Menschen nicht gezwungen, 3, 4 Tage lang sich Holocaust-Footage anzuschauen.
Ja, nee, ich meine nur, warum du vielleicht dann irgendwann einen anderen Bezug zu den Bildern hattest, als derjenige, der sie dann auch am Rechner
Du stummst so ein bisschen, aber es ist immer schlimm. Das ist ja nicht so, ich weiß nicht, was diese Theorie soll, dass es einem irgendwie egal ist dann. Weil irgendwann, also klar, wenn du da stundenlang Photoshopst, dann sind das einfach nur Bilder für dich. Aber irgendwann, du hast immer diese Momente, wo du dir das anschaust und denkst, wow, sind so viele Leichen.
Ja, wo dann quasi der reelle Inhalt des Bildes dann doch wieder in den Vordergrund rückt und nicht das, was quasi als Photoshop-Mensch interessant ist, so Komposition oder sowas.
Ja, ich glaube, solche Bilder lassen sich nicht so schnell auf stumm schalten.
Mhm. Das war eine der Aktionen, die Anfang des Jahres jedenfalls besprochen wurden und die wir von Flux FM auch mitbekommen haben und auch gut fanden. Und genauso interessant und genauso gut fanden wir auch den Hinweis auf die Tatsache, dass Twitter Hassbotschaften, die auf der Plattform gepostet werden, eben nicht löscht. Das wird im Prinzip ignoriert, was da passiert.
Naja, ignoriert. Also ja. was Twitter jetzt löschen soll und was nicht, das will ich Twitter nicht sagen. Da haben sie ihre Richtlinien, die sie ignorieren. Mir ging es darum, dass sie einfach diese Funktion zur Verfügung stellen und es ihnen am Ende scheißegal ist, was du da meldest und was nicht.
Ja, und da hast du gesagt, dann sprühe ich doch mal ein paar von den härteren Sprüchen, die ich auf Twitter gefunden habe, direkt vor die Konzernzentrale in Hamburg. Ja, da muss man aber jetzt sagen, von der Wirkung her ist nicht ganz so viel passiert, wie man sich vielleicht erhofft hatte.
Naja, was heißt, es ist nicht so viel passiert. Es haben sehr viele Menschen darüber gesprochen. Es wurde eine Debatte zustande entstanden. Es gab einen Nachahmer sozusagen, der die Twitter-Zentrale angestrahlt hat in San Francisco.
Am Wochenende. Wow. Ja, das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
Ja, da hat sie angestrahlt mit Would Twitter ban Hitler?
Aha.
Und der Druck steigt. Und am Ende, weißt du, in Oktober kommen diese neuen Gesetze. Und wenn Twitter nicht hören will, dann sollen sie halt Geld zahlen. Und dann nimmt man das Geld und macht und gründet daraus eine Initiative, um das zu bekämpfen.
Hm. Was ich erstaunlich finde an den beiden Geschichten, deswegen habe ich die auch kurz nochmal versucht so runterzubrechen, ist, dass du sehr genau zu wissen scheinst, wo man vielleicht die Nadel ansetzen muss, damit es ein bisschen schmerzt vielleicht, aber damit es vor allen Dingen auch wirkt. Das finde ich ganz interessant. Wie wichtig war es denn für die Wirksamkeit deiner Aktion, dass du in früher Jugend schon mit der Werbung quasi konfrontiert wurdest, beziehungsweise du hast ja eine Ausbildung auch gemacht als Werber, du kennst dich da aus in dem Business.
Ja.
Ist das so ein Werkzeugkasten, wo man hin und wieder auch mal reingreift und sagt, Freunde, jetzt von hinten durch die Brust ins Auge?
Ja, ich weiß ein bisschen, aber das Ding ist, guck mal, das meiste, was ich mache, ich schaffe es alleine zu machen, weil ich, weil ich Photoshop ganz gut kann, weil ich Videos schneiden kann, weil ich mir diese Dinge, weil ich komponieren kann, weil ich mir diese Dinge beigebracht habe. Die habe ich nicht in der Werbung gelernt, die habe ich mir
aber selbst beigebracht. Aber das Photoshoppen schon, da haben sie dich ja in Amerika stundenlang, tagelang vor den Rechner gesetzt.
Ja, aber da konnte ich schon Photoshop, deswegen haben sie mich dafür
gesetzt. Aber bist du noch besser geworden vielleicht?
Da bin ich noch schneller geworden. Ja, weißt du, manchmal benutze ich Sachen, die Werbung benutzen, manchmal benutzt die Werbung Sachen, die ich benutze. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Es ist, viele dieser Dinge könnten auch als Kampagnen funktionieren, aber ich mache sie eben nicht als Kampagnen, weil ich nichts verkaufen will damit.
Ja. Was ist der Unterschied? Nein, eine Idee vielleicht. Also eine Idee, die dann nicht mit Geld gekauft werden kann, die sich aber verbreitet unter Umständen.
Die Ideen, die in Werbeagenturen, in guten Werbeagenturen entstehen, sind nicht so anders, weil Werber wollen das immer. Ja. Die wollen auch nur soziale Projekte machen, damit sie Preise gewinnen können und so. Preise und so goldene Löwen, die halt 5 Euro wert sind, aber dafür zahlen sie halt Millionen, um das einzureichen.
Ja.
Und deswegen versuchen sie das immer mit Charity und so und sozial kritische Projekte. Ich mach's halt ohne irgendwas zu verkaufen.
Ja. Wir reden gleich noch mal ein bisschen weiter über deine Kunst, über dein neues Buch, das am Freitag erscheinen wird und auch vielleicht ein bisschen über die Familienhistorie. Jetzt möchte ich aber zwischendurch noch mal einen Song von dir spielen.
Oh ja.
Und zwar ist es, glaube ich, unter Umständen eine Flux FM Premiere. Wir hören Take It On featuring Karin Bassan.
Jo, das war meine frühere Gesangslehrerin.
Ah, wie geil ist das denn?
Ja, ich singe ein bisschen im Hintergrund, aber leise, weil ich schief singe.
Ja.
Je schiefer ich singe, desto leiser muss mein Backing Voice sein. Das ist die Regel.
Ja, aber ist ja dann auch unter Umständen nicht die schlauste Idee, ausgerechnet die Gesangslehrerin einzurufen, wenn man sowieso schon, also einzuladen, meine ich, um auf dem Song mitzumachen, wenn man sowieso schon schräg singt.
Ich sage, sie hat zuerst aufgenommen und ich habe dann. Es war gut, ist es gut genug? Komm, spiel ab.
Take It On von Shahak Shapira. Auf der Bühne wird er Sharp genannt.
Ja.
Oder Sharp.
Dies, das. Keine Ahnung, niemand bucht mich, ist egal.
Shop mit Take It On featuring Karin Bassan. Shop, das ist das musikalische Projekt meines Gastes, Shahak Shapira. mit dem ich schon über einiges gesprochen habe, über die Aktionen der vergangenen Monate zum Beispiel. Wir werden jetzt in den nächsten Minuten auch nochmal sprechen über das Buch, das erscheinen wird am Freitag unter dem Titel Holy Gebimbel. Wer phonetisch ein bisschen um die Ecke denken kann, der kann sich unter Umständen schon ausmalen, um was es unter der Überschrift Holy Gebimbel geht. Es ist die heilige Bibel, das erste Buch Mose, das nochmal neu übersetzt wurde im Prinzip.
Und wissen was vom Neuen Testament.
Ja.
Also Jesus Christus ist auch dabei.
Ja, das ist eine sehr, sehr lustige Geschichte, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Jetzt vielleicht, bevor wir auf lustige Geschichten zu sprechen kommen, noch mal ein Blick zurück auf die Tragik auch der Geschichte deiner Familie, wie es des Öfteren so ist, traurigerweise bei jüdischen Menschen mit Roots in Germany. Ist die Familie im Prinzip komplett ausgelöscht worden? Der Großvater väterlicherseits ist im Konzentrationslager umgebracht worden und der Vater deiner Mutter, Amitzur Shapira, das ist auch ein spannender Tag.
Nee, mein Großvater hat überlebt.
Der Großvater deines Vaters.
Ach nee, so.
Der Vater deines Vaters.
Nee.
Nee, der hat überlebt. Aber der Vater, der Großvater, dein Großvater mütterlicherseits, das war Amitzur Shapira.
Genau.
Ja.
Ein paar Menschen sind im Holocaust gestorben.
Und es gab auch vereinzelte Überlebende, okay, entschuldige bitte. Ja. Amitzur Shapiras Geschichte ist schon eine interessante, weil er den Holocaust überlebt hatte. Dann ist er mit Athleten nach München gereist und ist während des Überfalls auf die Athleten in München, während dieses palästinensischen Terroranschlags
ums Leben gekommen. Ja, da war Leichtathletiktrainer, aber der hat den Holocaust gar nicht erlebt. Er ist in Tel Aviv geboren, bevor, okay. In 32. Bevor es Israel war.
Okay, er hat den Holocaust überlebt, könnte man trotzdem gelten lassen. Also, weißt du, ich meine?
Ja,
er war zwar haben, nicht in der Nähe, aber er hat es
überlebt.
Haben
alle, ja gut, dann haben alle den Holocaust überlebt.
Nee, das ja eben nicht. Das ist ja das Traurige. Was ich aber wissen will, ist,
ja.
Also du bist ja dann irgendwann mit 14, glaube ich, mit deiner Mutter zurück nach Deutschland gereist, hast dann in irgendeiner NPD-Hochburg gewohnt. Mhm. Und irgendwann hast du aber auch angefangen, dich quasi künstlerisch zu betätigen, dich auch auseinanderzusetzen, vielleicht mit der Historie deiner Familie, mit der Historie deiner oder mit der Geschichte einfach deiner Familie. Wie wichtig sind denn so eine Großväter im Hinterkopf für die Arbeit, die du hier machst? Denkst du manchmal an die, sind das so Waldorf und Stadler-Leute, die im Hinterkopf von oben runter gucken und sagen...
Nein.
Nee, gar nicht?
Nein, es klingt so...
Hätte ja sein können.
Es klingt wie so ein Gedicht von Julia Engel, Mann. Also, mein Großvater,
nee, pass auf,
schaut
jetzt
auf mich.
Jetzt breche ich das hier ab, das Scheiß-Interview. Du Arschloch. Julia Engelmann, ich glaube, es hackt. Komm, wir machen jetzt die Lesung.
Der schaut von oben.
Nein, ja, nein.
Sein Gesicht strahlt mich an.
Oh Mann, oh, ich dachte...
Und dann habe ich Grapefruit zum Frühstück.
Du machst den fertig.
Was ist los mit dir?
Pass auf, ich wechsle jetzt meine Rolle und spreche dich in den nächsten Minuten nur noch als Gott an.
Genau, also vielleicht sollten wir den Zuhörern, ich übernehme die Moderation jetzt und sage, wir lesen was von der Heiligen Bibel, ne?
Ja.
Ja, und wir lesen die Geschichte von Dave und Goliath. Und vielleicht ein bisschen Kontext dazu. Also es gibt das Volk der Israelis, die sind durch die Wüste am Steppen, so 40 Years lang, weil ihr Gott einfach ein Troll ist. Und dann kommen sie in das versprochene Land. Nicht mal Erdöl gab's da, aber sie kommen da an und merken, dass es halt, dass da schon voll ist, wie das Berghain. Mhm. Und es gibt so ein besonders, die haben so ein Arch-Enemy und das sind die Syphilister. Ich lese jetzt einfach ich fange einfach an. Du spielst Gott und ich bin Dave dann, Young Dave. Das Rudi-Volk der Syphilister war immer noch am Oversteppen. Also uniteten sich die Israelis und bildeten eins übernices Kingdom und hatten eins Boss-Kingdom Saul Goodman. Aber die Syphilister hatten eins Oberbarber Street Fighter Giant von Bizeps her, namens Goliath, der immer ankam und die Israelis disste, voll provokativ so. Wer will mich fighten? Niemand? LOL, ihr Bitches, sag 1 bis 23 Dicks. Und all die Israelis waren wie eins Frozen Lauchgemüse in 4 erstarrt, weil Goliath eins Eckschrank plus Couch von Sizeness her am Bienen war. Gott musste irgendwas tun. Aber gleichzeitig wurde er von einem smallen Rudy-Child mit dem Username YoungDave666 mies in Call of Duty rasiert. Also beschloss er, 2 Birds mit einem Stone zu hitten. Und Gott sprach zu seinem Sohn, David.
Ey, Young Dave, Ebims dein Gott, was bimst du am Maken?
Härten, Digga.
Sheesh, was ein Entreparcours von Business, ja. Ich habe gehört, dass deine Skills auf der Geige krass on point am Bimsen sind.
Vincent, du musst ein bisschen tiefer sprechen, wenn du Gott sein willst, finde ich. Ich mach weiter. Nemois, das bin ich nicht, das ist David Gerbert.
Okay, und was playst du so in deiner Freizeit? Ein Kuhbell, ein Country Bass, ein Glockengame oder vielleicht die Mongo Drums?
Harpfe, Digga. Ich spiel die Harpfe.
Boah, ein Strichinstrument, nice.
Ja, man, Drugs, Cash, Money, Bitches, Instant Noodles, das alles macht die Harpfe möglich. Skrrr!
Hashtag Thug Life. Anyway, ich habe eine Challenge für dich. Siehst du den XXL Larry da?
Goliath? Digga, der hat letztens Boss Transformation gemaked. Voll The Mountain von Steroidness her.
Ja, der. Du musst den Street fighten, lol.
Nie im Life, Alter. Der macht ein Thread Wedding mit mir.
Gib ihm einen Jiu-Jitsu-Power-Kick, das fickt sein Leibwahl.
Aber er hat ein Mighty Armor aus Bronzen und Iron.
Blöden Sie, Brudi. Das ist Fake-Plastik aus Chinakistan. Einfach durchpunchen.
Digga, ich bin 12 oder so.
Slay das Goliath, du Larry. Ich hab eine Special Weapon für dich gemacht.
Tschüss. Sag's doch earlier, was für ein Weapon? Eine nice Bazooka?
Nope.
Eine überflyer Kampfdrohne von Obamanes her?
Nee, viel besser, Diggi. Eine Stone-Schleuder.
Ein Stone-Schleuder?
Eine Stone-Schleuder.
Ich soll einen 2,5 Meter largen Ochsen mit einem Stone-Schleuder killen?
3 Meter.
Nur weil ich dich gestern in Call of Duty destroyed habe?
Ja, lol. Viel Erfolg.
Dann steppte Young Dave auf den Battlefield und schleuderte dem Goliath ein hartes Stone direkt zwischen den Eis und fickte sein Life forever. Und seine Opfercrew rannte nach Hause zu Mama, lol. Young Dave wurde zum Fresh Prince von Bethlehem und Mighty Führer der Israel Larrys.
Fett, Alter. Auch stark, wie du die vierte Wand durchbrochen hast. Als du mir sagtest, Vincent, als Gott muss deine Stimme tiefer.
Es ist einfach, ist einfach geisteskrank, Vincent, was hier abgeht. Das ist, ja.
Ja, aber ich finde es schön, dass du also das Regieanweisungen im Shahak Shapiro-Universum einfach auch mit einem Stück getätigt werden können.
Das ist auf Kunst. Der Bühne. Ja. Das ist Kunst und Kunst ist mir wichtig. Kunst wird bei mir groß, aber falsch geschrieben.
Das Buch erscheint am Freitag. Auf den ersten Blick habe ich gedacht, ist jetzt im Vergleich zu den anderen Aktionen der letzten Zeit, auch im Vergleich zum ersten Buch, vielleicht ein bisschen albern. Aber wenn man genauer hinguckt, ist es ja dann doch ein Buch, das vielleicht auch für die christlich-jüdische Völkerverständigung sich eignet.
Ich glaube,
um nochmal so ein Gedichts.
Ich glaube, irgendein so ein christlicher Fanatiker würde mich umbringen. Oder so ein, jemand von der Twitter-Humor-Elite, die den 2 Jahre alten Witz nicht witzig finden, jetzt vor allem, wo ich den mit einem 2000 Jahre alten Witz kombiniert habe.
Ja, also das, die Internetsprache, die ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat jetzt, diese verfremdete Sprache und dann noch ein echt alter Text.
Ja, aber so bin ich halt, weißt du. Man nennt mich im Internet, nennt man mich Allmann.
Allmann?
Ja,
der Allmann. Deutsche.
Ja, für mich, also für die ist es eine Beleidigung. Ich wurde in meiner, Neonazis haben mich jede Woche in meiner Jugend als Kanacke bezeichnet, jetzt Allmann bezeichnet. Das ist ein Kompliment, ich freue mich.
You've gone full circle, my friend.
Ja.
Du hast es geschafft. wir sprechen uns dann unter Umständen bald wieder, wenn nächste Pläne stehen. Freitag kommt erstmal das Buch. Ich habe gehört, es gibt auch Pläne für so ein TV-Format. Da darfst du wahrscheinlich noch nicht drüber reden.
Das ist gelogen, aber ich gehe auf Tour nächstes Jahr.
Okay.
Ich habe, muss man sich anschauen im Internet, ich habe ein sehr erotisches Poster gemacht und gehe auf Stand-Up-Tour. Es nennt sich German Humor, weil Deutschland so ein lustiges Land ist und Deutsche für ihren Humor bekannt sind.
Bring it
möchte
back.
Ich das nochmal zelebrieren.
Bring it back. Maybe there has been one day.
Was?
Also ein German Humor, vielleicht gab's den ja mal. Vielleicht muss er nur wiederbelebt werden. Ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich den Humor wiederbeleben möchte.
Den will auch keiner wiederbelebt haben.
Ja.
Shahak Shapira war bei uns im Studio. Am Freitag erscheint sein Buch Holy Gebimbel. Das ist im Prinzip eine Neuübersetzung des ersten Buch Mose. Und Teile des Neuen Testaments sind eben auch mit übersetzt worden. Wir haben gerade einen kleinen Auszug vorgetragen, damit man sich auch auf die intellektuelle Wucht, die dieses Werk mit sich bringt, einstellen kann.
Richtig, genau
so. Es ballert einfach, es ist ein Brainfuck im Prinzip, ein Hirnfick.
Es ist einfach ein geisteskranker Grind.
Ja.
Der einfach alle Flying Bitches frontet. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe, aber irgendwie wird's schon genau.
Bei Rororo ist das Büchlein erschienen und wir haben zwei Exemplare, die wir verlosen dürfen. Und zwar verlosen wir die an Leute, die uns jetzt eine Mail schreiben, an win@fluxfm.de. Holy Gebimbel sollte der Betreff lauten, auch wenn ihr nicht wisst, wie man das schreibt, schreibt's in den Betreff mit rein.
Und ein Dickpick mit reinschicken.
Ja. Ich habe einen guten Rhyme mit Dickpick, werde ich dir gleich. Du willst ja mal Rapper werden, habe ich gehört. Ich schenke dir einen Rhyme.
Ich bin schon Rapper. Mein Name ist Young Shlomo.
Young Shlomo, geil. Ich schenke dir trotzdem gleich einen Rhyme. Du wirst dich freuen.
Alles klar.
Hier geht's weiter mit den Dirty Pretty Things. Bang, bang, you're dead. Vielen Dank, Schapper.